Maches, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Ja, vom Journalisten zum Vertriebler, das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal wie ein Karrieresprung, der nicht unbedingt so im Lehrbuch steht. Aber manchmal sind es eben genau diese unkonventionellen Wege, die zu den spannendsten Geschichten führen. So auch bei unserem heutigen Gast. Peter Gilmeier ist CSO bei Plannery, einem oberösterreichischen Softwareunternehmen, das sich einem Thema verschrieben hat, das in jedem Betrieb täglich relevant ist, nämlich die Zeiterfassung. 2020 ist er ins Unternehmen eingestiegen, ja, und wir wissen alle, das war mitten in der Corona-Krise, also mitten ins Unbekannte. Und heute zeigt er, dass auch die unsexiesten Probleme der oberösterreichischen Wirtschaft oder generell der österreichischen Wirtschaft gelöst werden können. Lieber Peter, schön, dass du heute da bist. Wir werden jetzt gleich ins Thema reintauchen. Herzlich willkommen.
Ja, servus und hallo. Grüß euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, lieber David.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Lass uns mit einer kurzen Aufwärmrunde starten. Du hast 90 Sekunden Zeit. Ich habe einige Satzanfänge, Entweder-Oder-Fragen und so kurze Stichwörter vorbereitet. Und du entscheidest selbst, möchtest du ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen oder möchtest du zack, zack, zack einfach nacheinander durch? Ready?
Yes.
Dein Wecker klingelt am Morgen. Was machst du als erstes?
Mein Wecker heißt Zeppi, ist ein kleiner Pudel und schlägt mir erstmal übers Gesicht, wenn ich nicht sofort mit ihm aufstehe.
Perfekt. Kaffee oder Energy Drink?
Ganz klar Kaffee, am liebsten Americano.
Ein Mythos über Zeiterfassung, den du gerne aus der Welt schaffen würdest?
Dass die Zeiterfassung ein für den Mitarbeiter leidiges und rein arbeitsrechtlich notwendiges Thema ist.
Thema Krisen. Können entweder hilfreich sein oder, wie siehst du es, dürfen sie sich bitte auch wieder schleichen?
Ehrlicherweise bitte schleichen. Bin da eher der Optimist, der sagt, auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Horizonten, auch wenn man aus jeder Krise etwas Positives mitnehmen kann.
Was zeichnet gute Software as a Service für dich aus?
Im Namen steckt auch schon die Antwort. Software, das Produkt muss stimmig sein, die Idee, der Need dahinter, natürlich auch die Umsetzung muss super funktionieren und der Service soll über die Zugangsdaten und die monatliche Rechnung darüber hinausgehen. Auch ein persönlicher Ansprechpartner, ordentliche Einschulung und der persönliche Draht zum Support muss immer gegeben sein.
Ein Ratschlag, der dich persönlich wirklich weitergebracht hat?
Ich war damals noch im Konzernumfeld tätig, habe damals schon überlegt, wo und was gehe ich denn als nächstes an. Da hat mir dann einer gesagt, geh in den Vertrieb, da lernst du was fürs Leben. Habe ich beherzigt, habe einiges mitgenommen, ob zwischenmenschlich oder wirtschaftlich.
Startup-Romantik oder Unternehmensrealität?
Inzwischen haben wir die Unternehmensgröße, dass eher mehr Unternehmensrealität ist. Der Drive im Team, der sagt aber noch immer ganz klar Startup.
Ich glaube, wir haben die 90 Sekunden schon, aber ich würde trotzdem noch zwei würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar LinkedIn oder persönliches Netzwerken?
Persönliches Netzwerk.
Und, weil du gerade schon angesprochen hast, Vertriebler lernt man einiges, der größte Unterschied zwischen Journalismus und Vertrieb?
Der größte Unterschied zwischen Journalismus und Vertrieb ist, dass man im Journalismus vielleicht nicht ganz so ehrlich ist.
Lass es uns trotzdem ehrlich angehen, heute ausnahmsweise mal mit dem Augenzwinkern. Und zwar starten wir mal ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von Plannery und auch mit deiner Person, wie du dazugekommen bist. Also die meisten erfolgreichen Unternehmen beginnen ja eigentlich damit, dass es ein Problem gibt, das will man lösen. Und vielleicht war das ja auch in dem Fall so der Fall oder gibt es eine andere Entstehungsgeschichte dahinter?
Plannery wurde damals eigentlich rein als Lösung zur Dienstplanung konzipiert und gelauncht, so wie der Produktname schon sagt. Man hat versucht, eine Nische zu besetzen, die damals tatsächlich vorhanden war, nämlich, dass es in Österreich wenig bis gar keine Dienstplanungsprogramme für alle Branchen gegeben hat, ja, sondern eher so auf gewisse Kernbranchen spezialisierte Dienstplanprogramme. Das haben wir mit Plannery in einer vernünftigen Benutzeroberfläche gelöst. Darüber hinaus hat man dann aber auch schnell erkannt, dass zentrale Anforderungen auch die Arbeitszeiterfassung und die Abwesenheitsverwaltung waren, hat Plannery dementsprechend erweitert und inzwischen hat man eigentlich ein sehr umfangreiches Programm, das aber immer mit Fokus auf den Mitarbeiter als Enduser entwickelt wird, sodass das einfach leicht und verständlich funktionieren kann und soll.
Jetzt bist du selber seit 2020 dabei, wie ich es in der Einleitung schon gesprochen habe, und das gegründet wurde das Unternehmen 2018. Jetzt könnte man einerseits meinen, 2018, super Zeitpunkt, da kam so ein bisschen dieser Digitalisierungshype, man hat viele Dinge, die davor lange Zeit analog gelöst wurden, hat man plötzlich mit smarten digitalen Lösungen umgesetzt. Andererseits, wenn ich 2020 höre und junges Unternehmen, Corona-Lockdowns, alles, was eben diese Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, herausgefordert hat, wie noch nie zuvor. Ja, war ein recht kalter Sprung ins Wasser, nehme ich mal an.
Ja, also das war tatsächlich eine richtig zache Zeit. Man muss sich das so vorstellen, wir waren damals zu zweit, Kollege Manuel für die Technik, ich für die Kunden, haben 150 Bestandskunden gehabt, mehrere laufende Projekte, ein bisschen instabile Performance, haben dann auch noch die Corona-Lockdowns dazu bekommen, wo sehr viele unserer Kunden von heute auf morgen in den Standby-Modus geschalten wurden. Und für uns als junges Unternehmen mit nun nicht so viel monatlich wiederkehrenden Umsatz war das dann schon ein bisschen tricky, weil wir gesagt haben, okay, einerseits möchten wir unseren Kunden da ein verlässlicher Partner sein, haben dann uns auch dazu entschlossen, dass wir bei bestimmten sehr betroffenen Kunden auch die Rechnungslegung aussetzen. Ja. Dieses Vertrauen und dieser Vertrauensvorschuss, der wurde aber doppelt zurückbezahlt. Also die Empfehlungen, von denen wir auch sehr stark leben, die kamen dann tatsächlich nach Corona umso mehr wieder zu uns.
Also gerade dieser persönliche Ansatz, den ihr da gewählt habt, war praktisch der sich dann als Investment in Zukunft herausstellt.
Absolut richtig. Also wie gesagt, wir haben geschaut, dass wir den Kunden signalisieren, ja, Achtung, ihr seid da nicht alleine, auch wenn es der Lockdown euch quasi geschäftsunfähig macht. Wir sind da für euch, ihr könnt weiterhin mit Plenary arbeiten. Wir setzen nicht einmal für die nächsten 6 Monate die Rechnungslegung aus, und das zahlt sich dann schon aus, wenn man so beim Kunden agiert.
Ja, sehr mutiger Schritt. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gemeint, Sprung ins kalte Wasser. Rückblickend dürfte dieser gerne auch lauwarm sein, oder bist ganz froh, dass es so gestartet ist?
Das Wasser war ziemlich zapfig. Ja, also das war ziemlich kalte Wassertemperatur, in die wir da gesprungen sind. Rückblickend betrachtet hätte natürlich die Übergabephase etwas länger sein können oder die Übergabe ein bisschen detailgetreuer sein können. Wir haben es uns aber zurechtgelegt. Ja, also wir haben gerade in der ersten Zeit wirklich versucht, die Software, die Kunden, die Branchen besser zu verstehen, haben die Software an vielen wesentlichen Stellen optimiert, neue Features implementiert und haben dann auf dieser Basis nach und nach sukzessive weitere Kunden für Plenary gewinnen können, bis hin zu Corporates inzwischen, die auf unser System dann aufmerksam wurden.
Jetzt ist es so, dass du gerade gemeint hast, ihr seid zu zweit eingestiegen, also war erstmal ein Zwei-Mann-Team. Heute seid es, glaube ich, um die 15 Leute, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist deine Rolle heute? Also immer noch so direkt am Kunden dran oder trotzdem auch eher strategisch und du musst auch ein bisschen deine eigene Position umdenken?
Also ich bin schon seit jeher ein Generalist, alles andere wäre mir fast zu langweilig. Ich tue nach wie vor Troubleshooten direkt am Kunden. Ich bin aber auch, was die Entwicklung von unserem Team betrifft, immer sehr stark involviert, bringe meine Visionen ein, habe da quasi an vielen Fronten zu kämpfen. Inzwischen haben wir aber die Unternehmensgröße, tatsächlich sind wir jetzt schon 16 Mitarbeiter, wo man gewisse Verantwortlichkeiten auch schon geschnürt hat, wo man nicht bei jedem Thema mitsingen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, was die Plenary betrifft, sehr einmalig, dass der jeweilige Teamverantwortliche sich das alles selber zurechtdrücken kann, ohne dass man da jetzt von oben nur irgendwie mitsingen muss.
Ja. Wenn du sagst, du bist Generalist und überall mit drin, aber nicht immer so im Detail, wie wichtig ist das für die Vision, die du vorantreibst, auch, dass du trotzdem weißt, was genau abgeht gerade?
Extrem wichtig, weil man von den Kunden, von den Teammitgliedern sehr viel Input, Feedback zurückbekommt. Ja. Und immer dann schon immer in einer ruhigen Minute, die zwar selten, aber dann öfter doch vorfinde, meine nächsten Steps, meine nächsten Ziele zurechtdrücke, die dann aber auch aufbereite und dem Team entsprechend kommuniziere. Also das ist unumgänglich, dass man sich da immer wieder mal zurücklehnt, sich rausnimmt und da wieder auf Basis der vielen Inputs, die man erhält, neue Ziele, neue Horizonte sich setzt.
Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt, dass du nicht immer Vertriebler warst, sondern davor einen anderen Job hattest. Das kennen wir uns auch schon eine Zeit lang, aber das wusste ich noch nicht, dass mir erzählt, dass du davor Journalist warst. War das dann, wie auch du gerade schon beschrieben hast, dir zu langweilig, oder gab es einen anderen Grund, wie dieser Switch kam?
Naja, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich war ja immer ein Quatschkopf par excellence, in der Schule eher verhaltensauffällig, und damals wurde mir schon gesagt von der Lehrerschaft, du bitte mach doch was aus deinem Mundwerk, ob Schauspieler, Kabarettist oder Sportmoderator. Letzteres hätte ich dann versucht zu verfolgen.
Sportmoderator?
Ja. Sportmoderator, war dann auch bei diversen Regionalfernsehsendern oder auch beim ORF in der Kulturredaktion tätig. Hab dann aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, ach, das Berufsfeld des Journalisten habe ich eindeutig romantisiert. So, und dann stellt man sich die Frage, möchte ich das noch die nächsten 20 Jahre machen? Kann ich das die nächsten 20 Jahre noch machen? Ich habe es dann nach mehrmaligen Abwägen und vielen guten Ratschlägen mit Nein beantworten können. Das Masterstudium in Hagenberg ist gekommen, damit war der Weg in die IT einzementiert. Ja, bin dann über Umwege im Projektmanagement oder im Pre-Sales, schlussendlich ist im Sales und Consulting angekommen, fühle mich da gut aufgehoben, und meine Moral aus der Geschichte ist, dass man sich dieses berufliche oder auch private Glück immer wieder vor Augen halten soll und möglichst erfüllen soll, sodass man dann vielleicht sich nichts vorwerfen kann am Ende des Tages.
Wenn sich jetzt jemand ertappt fühlt und sagt, hey, vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen am Nachdenken, möchte ich das immer noch machen, was würdest du demjenigen, der gerade zuhört, als Ratschlag mitgeben? Wie hast du diesen Mut gefunden zu sagen, ich breche mit dem ab, was ich jetzt viele, viele Jahre lang erfolgreich gemacht habe, und werde einen ganz neuen Weg gehen?
War ein absolut schwieriger Schritt, weil zum damaligen Zeitpunkt sich auch die Frage gestellt hat, ob ich nicht nach Wien gehen soll. Und dort habe ich die Aufnahme an der FH Wien für Journalismus geschafft, wo wirklich wenige reinkommen. Parallel dazu habe ich aber auch die Aufnahme in die FH Hagenberg geschafft. Und wie gesagt, ich habe fast 2 Wochen daran geknabbert und geknausert und mir überlegt, was soll ich jetzt machen. Den Mut habe ich dann rein aus dem Bauch herausgefunden, ja, weil ich auch gewusst habe, für mich irgendwas muss ich ändern. Und wahrscheinlich ist es das. Ja, und im Endeffekt hat man diese Entscheidung, oder habe ich diese Entscheidung nie bereut.
Also Hut ab vor dem Mut ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich zum Stichwort Mut ein Szenario vorbereitet. Werde dich jetzt gleich vor den Kopf stoßen mit einer Extremsituation und bin gespannt, wie du drauf reagierst. Also folgendes, es ist Montagmorgen, 7.30 Uhr. Ich weiß nicht, ob der Seppi dich schon aufgeweckt hat, wahrscheinlich schon. Aber auf jeden Fall ist nicht nur der Seppi lästig, sondern auch dein Telefon explodiert förmlich. Euer größter Kunde meldet sich mit einem kritischen Bug. Die Zeiterfassung für die gesamte letzte Woche ist unwiderruflich verschwunden und dein Lead-Developer, es sei ihm gegönnt, ist im Urlaub nicht erreichbar. Wie gehst du die nächsten 24 Stunden an, und was sagt dir zum Thema Bauchgefühl, das du schon angesprochen hast, genau das in diesem Moment?
So, da klopfe ich jetzt gleich mal 3-mal innerlich auf Holz, weil das ist uns tatsächlich noch nie passiert, so ein Szenario. Wir möchten es bitte nicht verschreien, aber ja, wenn es wäre, ja, dann gehe ich das Ganze sehr entspannt an. Warum? Wir haben Backups natürlich, die man sofort wieder herstellen kann. Wir haben auch andere Developer, die auch am Montagmorgen arbeiten. Man glaube es kaum. Ja. Und was natürlich das Wichtigste in dieser Situation ist, sofort mit dem Kunden in Kontakt zu treten, die Fehlerstellung nochmal zu reüssieren und auch Dinge nicht unter den Tisch zu kehren. Das heißt, du musst mit eigenen Versäumnissen immer offen und transparent umgehen. Ja. Wenn das Ganze dann so läuft, wie ich es mir jetzt vorstelle, sind die Daten nicht einmal in einer Stunde wieder hergestellt und der Kunde ist happy. Ja, aber natürlich, Softwareentwicklung, es kann alles passieren. Sehr viele Side-Effects, sehr viele Bugs treten immer wieder auf. Da kannst du noch so viel testen. Da ist wieder mal eine Zeile verrutscht, da ist wieder mal ein Button plötzlich in grün und statt in blau. Wir haben aber gemerkt, dass gerade diese Bugs und Issues oft einmal zu einem Vertrauensverlust führen und dementsprechend auch sehr viel Ressource und Aufwand in unser Q&A reingesteckt, inzwischen sogar einen eigenen Q&A-Verantwortlichen Vollzeit angestellt. Ja, das heißt, jede Standardentwicklung, jedes Update, das von Planary rausgeht, ist bombensicher, im besten Fall. Also die Bugs kannst du inzwischen mit der Lupe suchen.
Okay, also ich Notiz an mich selbst, ich merke mir jetzt mal, fürs nächste Mal, wo ich mit einem Szenario konfrontiere, werde ich mir ein bisschen was Anstrengenderes suchen müssen, in die Schritte zu bringen.
Besten Fall,
ja. Ja, aber du hast jetzt schon ein bisschen auch ausgeholt, was die Planary alles kann, und vielleicht ist am einfachsten, um mal grundsätzlich zu verstehen, was kann das eigentlich im Vergleich zu einer klassischen Excel-Tabelle oder einem Stundenzettel, den man jetzt so typischerweise kennt, weil möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber eine Zeiterfassung an sich haut mir jetzt erst einmal nicht vom Hocker.
Hat mich auch nicht zum Hocker gehört. Also wenn du mir vor 15 Jahren gesagt hast, du machst irgendwann einmal Consulting für eine Zeiterfassungslösung, ich hätte dir den Vogel gedeutet. Aber Planary macht prinzipiell exakt dasselbe wie eine Excel-Tabelle oder der klassische Stundenzettel. Nur wesentlich weniger anfällig, unter Einbezug der Mitarbeiter, plus in einem Bruchteil der Zeit. Ja, weil wir genau dieses Medium nutzen, das heutzutage jeder in der Hosen- und Handtasche mit sich trägt, das Smartphone. Ja. Ja, erzähl da kurz einen roten Faden, wie wir das im Plenary gestalten. Du schreibst einen Dienstplan für deine Filiale, für deine Abteilung, sagst somit, wie bist du, lieber Mitarbeiter, eingeteilt. Inzwischen kann man den Dienstplan sogar schon von der KI erstellen lassen im Plenary, vollautomatisiert. Der Mitarbeiter stempelt seine Zeit dann am Smartphone oder auch stationär mittels Fingerprint oder Chip am Terminal. Die ganzen Arbeitszeiten laufen in einem System zusammen, werden entsprechend Kollektivvertrag bewertet und in den gängigsten Lohnverrechnungsexporten exportiert und rausgefahren. Das heißt, wir haben da einen roten Faden, der führt vom Dienstplan mit der Information an den Mitarbeiter, wie hast du zu arbeiten, wie wirst du eingeteilt, hin zu den Arbeitszeiten und Abwesenheiten, die bereits für den Kollektivvertrag bewertet sind, wo ich dann schlussendlich die ganze Kostenwahrheit Transparenz für die Lohnverrechnung aufbereitet habe.
Das heißt, darin liegt auch so ein bisschen das, was sich vom klassischen Markt abhebt. Also wir wissen alle, das Thema Kollektivverträge ist gerade in Österreich sehr komplex und das stellt auch nicht nur die Behörden vor Herausforderungen, sondern natürlich auch jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, die sagt, muss mich an Regeln halten, ich muss das anständig eintragen und verrechnen. Also da genau darin liegt eigentlich der Mehrwert, oder?
Absolut richtig. Österreich ist ja mit den ganzen vielen Kollektivverträgen, die Bundesland dann nochmal variieren, ein Schlaraffenland für Steuerberater und Lohnverrechner. Diese Kollektivverträge, die unterscheiden sich teilweise auch nur in Nuancen und wir haben da im Plenary versucht, in unserem Produkt bereits so flexible Bewertungsregeln zu implementieren, dass du inzwischen im Produktstandard fast 70% der österreichischen Kollektivverträge abbilden kannst. Ja, der große positive Effekt für den Kunden oder für den Lohnverrechner ist jener, dass er die ganzen Zeiten bereits bewertet auf den jeweiligen Zeitbewertungskonten aus dem System bekommt, dass der Kunde sich beim Steuerberater, beim Lohnverrechner Aufwand spart, weil der es nicht mehr auseinander dividieren muss und die ganzen Daten auch noch für den Mitarbeiter transparent im System ersichtlich sind.
Also die Kollektivverträge waren das nur ein Beispiel, das mich jetzt eben beschäftigt hätte. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Fragmentierungen, die wir in der Arbeitswelt sehen. Also seien es so Dinge wie Remote-Arbeiten oder im Büro arbeiten, seien es verschiedene Branchen, Handwerksbetriebe bis hin zu Agenturen oder auch die Unternehmensgröße. Sind es 5.000 Mitarbeiter, sind es 5. Also all diese Themen, die darüber entscheiden, wie komplex ist diese Zeiterfassung eigentlich, ist das eure Kunst, genau das alles abzubilden, oder habt ihr eine gewisse Zielgruppe, wo ihr sagt, wir sind eigentlich nur für den Mittelstand geeignet, oder gibt es da irgendeine Einschränkung?
Also unser Ansinnen seit jeher ist, dass Plenary branchenübergreifend funktionieren muss. Ja? Wir greifen da aber intern immer auf sogenannte Funktionspakete zurück, wo wir sagen, du bist jetzt aus der Gastro, du bist aus dem Handel, du bist aus der Medizin, du bekommst ein gewisses Grundpaket übergestülpt, wo die gängigsten Funktionen drin enthalten sind. Ja. Das zusätzlich zur kollektivvertraglichen Zeitbewertung laut Branche, laut Kollektivvertrag dieser Branche, macht Plenary dann von einer allumfassenden, eierlegenden Wollmilchsau hin zu einem sehr individuell abgestimmten Produkt, das dann natürlich auch wesentlich entschlackter daherkommt, weil es nur die Funktionen für den jeweiligen Kunden, für die jeweilige Branche, die jeweilige Unternehmensgröße beinhaltet.
Okay, also praktisch eigentlich one fits all, aber trotzdem sehr individuell.
Absolut korrekt.
Okay, also ich weiß nicht, wie sehr du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, aber damit ich mir mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann, gibt es Beispiele, wo du sagst, so sah die, also du musst da keine Namen nennen, aber so sah die Zeiterfassung, bevor wir mit denen zusammengearbeitet haben, aus und so sieht sie heute aus. Also vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Extremfall, den du da mal erwähnen kannst.
Da habe ich tatsächlich ein Extrembeispiel, das ich immer wieder bringe, weil sinnbildlich steht, wie wir vorgehen, wenn wir mit einem größeren Kunden zusammenarbeiten. So ein Filialist im Lebensmittelhandel mit über 250 Filialen, die haben in jeder Filiale einen Kalender stehen gehabt, haben dort dann täglich die Arbeitszeiten nachgetragen mit einem Kugelschreiber, haben am Ende der Woche das Kalenderblatt abgerissen, eingescannt und eine Lohnverrechnung geschickt. Dort wurde es ausgedruckt und wieder ins Lohnverrechnungssystem überführt. Also extrem arg. Ja. Die waren gerade am Anfang der Digitalisierung in diesem traditionsreichen Unternehmen und da sind wir natürlich mit unserem roten Faden, den ich dir vorher geschildert habe, reingekommen und haben da natürlich dann den roten Faden entsprechend Plenary, Dienstplanung, Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung angesetzt.
Also für mich klingt das erst einmal nach sehr viel Zeitersparnis. Ich glaube, das ist auch einfach eine komfortablere Lösung, auch ein bisschen mehr Spaß macht zu bedienen. Sicherlich ist das eher ein Nebeneffekt. Aber wenn ich von Zeitersparnis rede, rede ich wahrscheinlich auch von Kostenersparnis am Ende, obwohl natürlich ein Tool auch was kostet.
Absolut richtig. Die klarste Rechnung in diesem Kontext ist eigentlich jene, dass du vergleichst die Arbeitszeit und die Lohnnebenkosten meines Mitarbeiters, meines Filialleiters, meines Personalers versus den Lizenzkosten von Planery. Ja, da gibt es auf unserer Website so eine ganz kleine Milchmädchenrechnung, die dir signalisiert oder die dir aufzeigt, wie viel Geld du dir einsparst. Einerseits beim Erstellen der Dienstpläne, andererseits bei den Zeiten, die nicht mehr irgendwie eingescannt werden müssen, sondern direkt ins System zusammenfließen, dort auch entsprechend den arbeitsrechtlichen Bestimmungen gecheckt werden, bis hin zur kollektivvertraglichen Bewertung, wo du dir dann schlussendlich auch noch Aufwand, Kosten beim Steuerberater sparst. Ja, und das haben wir da tatsächlich mal in so einer kleinen Rechnung dargestellt und ist tatsächlich irgendwie verblüffend, wie viel Geld es dann tatsächlich ist, die auch aufgrund des Diskussionsbedarfes, der dann ja natürlich reduziert wird, weil es nicht mehr nachrufen musst, wann kann ich da Urlaub haben oder ist der gestrige Tag in die Zeitaufzeichnung übernommen worden, das macht Planery alles für dich.
Also man merkt auf jeden Fall den Vertriebler in dir. Mich hast du schon fast so weit.
Sehr gut.
Aber das bringt mich zu einer Frage zu deiner Person nochmal zurück. Glaubst du, das Vertriebler-Gen ist angeboren oder kann man das lernen?
Boah, schwierig. Ich sage immer, es ist gewissermaßen angeboren. Man kann sich zusätzlich zu diesem angeborenen Gen natürlich das ein oder andere anlernen. Hat natürlich seine Erfahrungen, seine Expertisen, die man machen muss, gerade auch im Leben. Im Berufsleben, aber im Großen und Ganzen bin ich eher der Meinung, dass es schon ein bisschen in der Genetik liegt. Ja. Einerseits natürlich, dass man quatschen kann, aber dass man natürlich darüber hinaus, und das haben wir auch mit Planery, adäquat beraten kann. Also wir sind ja nicht rein im Produktvertrieb oder im Product Sales, sondern eher im Consultative, im Solution Sales, weil oft einmal große Kunden herkommen mit inzwischen bis zu 5000 Mitarbeitern, die halt eine Liste an Anforderungen haben und die musst du dann wirklich abarbeiten, in Anforderungsworkshops gießen, bis du dann beim gewünschten Ergebnis bist und den Kunden glücklich gemacht haben.
Hast du auf dem Weg selber auch was dazulernen müssen, wo du sagst, das war mir nicht angeboren, das habe ich mir definitiv aneignen müssen?
Ja, definitiv. Ich bin oft einmal mit der Tür ins Haus gefallen. Also ich war...
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich habe mir auch nicht mal rückblicken gesehen. Nein, aber ich bin halt öfter mal ein bisschen zu frech in das Ganze reingegangen, habe dann auch lernen müssen, okay, die ganz offene Art kommt bei gewissen Kunden dann auch nicht so gut an. Ja. Und im Vertrieb verhält es sich ja so, dass du dich wie ein Chamäleon, je nach Kunde, je nach Ansprechpartner dann auch ein bisschen durchschlängelst. Und das, wie gesagt, wurde vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen nachgeschärft bei mir.
Mhm, verstehe. Nochmal zurück zu Planery. Das wollte ich jetzt nur kurz als Zwischenfrage stellen, weil es mir einfach interessiert hätte, wie dein Werdegang da auch nochmal funktioniert hat.
Gern.
Bei Planery ist ja trotz allem jetzt relativ viel drüber gesprochen worden, wie es auf der Unternehmensseite aussieht für den Kunden. Mich würde aber auch noch die Mitarbeiterseite interessieren. Also was ändert sich eigentlich genau für den Mitarbeiter, sodass der sagt, ja, bin eigentlich ganz happy, dass wir das nutzen?
Du, der Mitarbeiter braucht für Planery keine großen IT-Kenntnisse. Der hat alles in seiner Smartphone-App. Der hat eigentlich mit Zeiterfassung so wenig Touchpoints wie nötig, aber kann sich auf der anderen Seite so viele Funktionen und Infos wie möglich rausholen. Das heißt, der kann auch nur einstempeln und ausstempeln, der kann aber darüber hinaus auch in die Handy-App reingehen, kann sich ansehen, wann er das letzte Jahr Urlaub hatte, kann sich ansehen, wo er aktuell mit den Stunden mit dem Urlaub steht, hat somit eigentlich durchgängige Dokumentation und viele Infos, die für ihn als Arbeitnehmer relevant sind. Ja? Und darüber hinaus habe ich eben auch diese vielen Abstimmungen mit meinen Arbeitgebern immer so. Ja? Wie gesagt, ich muss nicht immer nachfragen oder schriftliche Zettel ausfüllen, wann ich Urlaub haben möchte. Es geht mit wenigen Klicks in der Handy-App. Und natürlich die Dienste, die ich dem Mitarbeiter direkt aufs Handy schicke, sind auch relevant, weil wenn es in der Krankenstand passiert, ihn schnellstmöglich einen Dienstplan ändern muss, dann kriegt der Mitarbeiter seine Dienste und die Dienstplanänderungen auch sofort aufs Gerät. Also der ist im besten Fall sofort transparent und immer in Echtzeit abgeholt.
Du hast vorhin noch in einer deiner anderen Antworten das Thema Steuerberater angesprochen. Das finde ich noch spannend. Du hast gesagt, dass Steuerberater auf euch zukommen und sagen, man kann da auch gemeinsame Lösungen machen, weil die auch von dieser besseren oder transparenteren Zeiterfassung profitieren.
Interessant war da Folgendes, dass wir in den Anfängen eigentlich auf einen Steuerberater zugegangen sind und dem gesagt haben, hey, Achtung, wir hätten da digitale Zeiterfassungslösung, würden gerne mit dir eine Partnerschaft gründen. Da kam dann eigentlich unisono zurück, na, brauchen wir nicht. Wir haben da schon bestehende Systemlandschaft, mit der deckt man das super ab. Inzwischen ist es aber so, dass sich herumgesprochen hat, wie Plenary arbeitet, dass wir die kollektivvertragliche Zeitbewertung dabei haben, viele Branchen da tatsächlich schon zufriedenstellen und auch die Prüfungen sind beim Steuerberater immer mehr geworden. Wurde mir natürlich auch erzählt und dementsprechend kommen jetzt immer mehr Steuerberater auf uns zu, weil auch hier wie eine Win-Win-Win-Situation geschaffen wurde. Steuerberater empfiehlt uns einen Neukunden. Kunde erhält ein super System zur digitalen Zeiterfassung, spart sich Aufwand beim Steuerberater und der Steuerberater hat schön die Zeiten schlussendlich laut Kollektivvertrag bewertet und muss das selber nicht mehr auseinander dividieren.
Also vor diesem Win-Win-Win-Hintergrund vielleicht noch eine Frage zum Ende hin. Was würdest du einem Unternehmen sagen, das heute noch mit, wie ich es am Anfang angesprochen habe, Stundenzetteln oder Excel-Tabellen arbeitet oder im Extrembeispiel mit einem Abreißkalender, den man dann erst digitalisiert, bevor man es gleich von vornherein so macht? Und wenn die jetzt sagen, das hat bei uns bis jetzt immer schon so funktioniert, das passt schon, was würdest du da erwidern?
Traut euch. Auch wenn es am Anfang sicher einiges an Aufwand bedeutet, auf eine neue Software umzustellen, auch Überzeugungskraft hinsichtlich der Mitarbeiter notwendig sein wird, es zahlt sich aus. Wie gesagt, nicht nur die Milchmädchenrechnung, sondern auch die Rückmeldungen unserer Kunden sagen, dass der Umstieg auf eine digitale Zeiterfassung tatsächlich einiges an Kostenersparnis gebracht hat und mehr Transparenz geschaffen hat. Von dem her, wir haben da auch erprobte Onboarding-Prozesse von der kostenfrei inkludierten Online-Einschulung bis hin zum laufenden Support, sodass wir das jedes Unternehmen noch auf Plenary fit gemacht haben.
Die Frage zum Schluss.
Ja, lass uns zum Abschluss noch gemeinsam einen Blick in die Kristallkugel werfen. Wenn du jetzt mal die nächsten, und euch gibt es seit 2018, also seit fast acht Jahren, die nächsten 7 bis 8 Jahre in die Zukunft blickst, wofür stehen dann der Name Plenary? Wofür möchtest du mit deiner Vision einstehen? Und was bedeutet smarte Software direkt vor der Haustür entstanden dann für die Wirtschaft?
Wir werden weiterhin konsequent organisch wachsen. Wir werden Plenary um weitere Features, um weitere Kernmodule, wie beispielsweise die digitale Personalakte, anreichern und werden aber weiterhin immer den User in den Fokus unserer Entwicklung nehmen. Ja, einerseits, damit der die Software schnell versteht, das heißt, die Benutzeroberfläche kriegt zum Beispiel dieses Jahr einen neuen Design-Relaunch, ja, aber andererseits natürlich auch der Support, der persönliche Ansprechpartner. Das möchten wir auch, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal bei 1.000, 1.500 Kunden stehen, nicht aus den Augen lassen, weil das hat uns schlussendlich groß und stark gemacht.
Einiges zu tun. Ich wünsche da ganz viel Erfolg auf diesem Weg und dir, lieber Peter, herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank, David, und bis demnächst.